Ja, moin, liebe Geschwister. Ich muss sagen, es ist ein merkwürdiges Gefühl, jetzt hier zu stehen. Aber wir wollen nicht säumig werden an Gottes Wort, auch wenn wir traurig sind. Wir haben ein freies Thema. Das ist gut und schlecht zugleich, muss ich sagen. Und man hat die volle Verantwortung für das, was man auswählt. Natürlich haben wir immer die Verantwortung, was wir predigen, aber für die Auswahl habe ich jetzt die volle Verantwortung gehabt. Ich hoffe, der Herr war bei mir, ich denke doch. Ich habe mir ausgesucht aus dem Richterbuch die Kapitel 17 und 18 und überschrieben habe ich die Predigt mit "Werde nicht religiös". Die letzten fünf Kapitel des Richterbuches 17 bis 21 nämlich sind, muss man dazu sagen, keine Fortsetzung der vorangegangenen Kapitel, sondern eher ein Anhang, der von dem geistlichen und gesellschaftlichen Zustand des Volkes Israel berichtet. Dort wird nicht, in diesen Kapiteln gibt es keine Richter, wird nicht davon berichtet. Es wird auch nicht von Unterdrückern die Rede sein, die gibt es da irgendwie noch nicht. Daher vermutlich am Anfang der Richterzeit. In Richter 18 wird von einem Enkel Moses gesprochen, auf den kommen wir noch. Und in Richter 20 wird der Name des Hohepriesters Pinehas genannt. Das war ein Enkel Aarons und er lebte schon zur Wüstenzeit. Wir befinden uns eher zur frühen Zeit der Richter. Interessant ist auch, in Richter 2, da lesen wir, und das ist auch so ein bisschen Ausblick auf das, was jetzt kommt. Und das Volk, Richter 2, Vers 7, und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die an Israel getan. Das heißt, solange noch jemand da war, der sich erinnern konnte, der es live erlebt hatte sozusagen, ging es ganz gut. Und dann ging es irgendwann nicht mehr so gut. Und darüber möchte ich sprechen. Wir hatten zwar nicht Anarchie in Israel, in dem Sinne, wie wir Anarchie uns vorstellen, mit brennenden Straßen und Demonstrationen. Die gesellschaftlichen Regeln, wie man sich eben benimmt, so einigermaßen, die galten eben. Aber wir lesen betont, gerade in diesem Abschnitt der Richterbücher, mehrfach. Es war zu jener Zeit kein König in Israel und jeder tat, was ihm recht dünkte, Richter 17. Oder zu jener Zeit war kein König in Israel und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil. Dazu kommen wir auch noch. Richter 18. Oder zu jener Zeit war kein König in Israel, begab es sich, dass ein levitischer Mann, der sich im hinteren Teil des Gebirges Ephraim aufhielt, ein Kebzweib von Bethlehem Juda nahm. Das ist dann diese, wo es dann in den Bürgerkrieg mündet. Das war Richter 19 und auch Richter 21. Zu jener Zeit war kein König in Israel. Jedermann tat, was ihm recht dünkte. Also im Grunde, es wird sehr betont, in Israel gab es keine ordnende Macht. Jeder machte so mehr oder weniger, was er meinte. Dünkte heißt ja, also es gab keinen König oder kannte man nur keinen König. Wenn wir Samuel öffnen, erstes Buch, Kapitel 8, da wird es von Israel ja einen König haben. Sagen, gib uns einen König, wie alle Völker um uns herum. Wir wollen so sein wie alle anderen. Gib uns einen König, wir haben keinen König. Samuel nimmt Anstoß an diesen Worten. Und der Herr sagt im Vers, das ist richtig, 6 oder 7, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie tun auch mit dir, wie sie es immer getan haben, von den Tagen an, als ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Also Gott sollte ihr König sein. Es war sehr wohl ein König da, aber er wurde nicht anerkannt. Und jeder tat, was ihm recht dünkte, das werden wir anhand des Predigttextes gut sehen können, dass das so war. Dünkte heißt ja, was ich meine, ne? Also was mir so einschießt, was ich für richtig halte, ohne Regulativ über mir, sondern ich bin die höchste Autorität und es geschieht, was ich möchte. In meinem Haus geschieht, was ich möchte und niemand hat was darüber zu bestimmen. Bevor wir jetzt da hineingehen in den Text, möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Wir wollen Folgendes bedenken. Nämlich den 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 16 bis 17. Da lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir sind schnell dabei, über andere den Kopf zu schütteln, die nicht mal die ganze Bibel hatten. Wir hatten nicht allzu viel. Die hatten 5 Bücher Mose, natürlich ist das Gold, aber viele konnten auch vielleicht nicht lesen. Sie hatten das Wort, aber sie hatten es nicht in dem Umfang, sie hatten nicht die Rückschau, die wir haben. Sie konnten nicht aus ihren Fehlern so lernen, wie wir aus ihren Fehlern lernen können. Wir sollen uns das zu Herzen nehmen und uns selbst prüfen und uns neu ausrichten und ausrichten lassen. Dafür ist das aufgeschrieben, nicht damit wir Richter sind über die Israeliten der damaligen Zeit. Wir können dankbar sein, auch so tragisch die Fehler auch sind, dass sie begangen haben, damit wir erkennen, was falsch und was richtig ist, damit der Herr in unserem Herzen wirken kann. Wir fangen an mit Kapitel 17. Da geht es los. Es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, also aus dem Volk, aus dem Stamm Ephraim, im Stammesgebiet Ephraim. Die hatten ja schon ihr Erbteil erobert. Der sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silberlinge, die dir genommen worden sind und um deren Willen du einen Fluch ausgesprochen hast vor meinen Augen, Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir. Ich habe es genommen. Da sprach seine Mutter, überraschenderweise, gesegnet seist du, mein Sohn, vor dem Herrn. Also gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder. Hallo? Was ist mit Ehre Vater und Mutter? Der Sohn hatte offensichtlich keinen Respekt vor seiner Mutter und ihrem Besitz. 1100 Silberstücke, also oder auch Schekel, waren etwa 3 Jahreslöhne. Könnt ihr mal ausrechnen, wie viel ihr in 3 Jahren verdient. Brutto, ja, nicht netto. Und das hat er ihr gestohlen. Und nicht, weil er das schlechte Gewissen ihn plagte, sondern er sagt es ja selbst, des Fluches wegen, weil die Mutter denjenigen verflucht hat, der das Geld gestohlen hat, gibt er es ihr zurück. Die Mutter hingegen tadelt ihn nicht mal. Wie würde wohl eure Mutter reagieren, wenn ihr sie beklaut, egal wie viel? Und was ist mit dem Vater eigentlich? Ist er tot? Ist er irrelevant? Man weiß es nicht, wird hier nicht erwähnt, scheint keine Rolle zu spielen. Im Gegenteil, die Mutter segnet ihren Sohn noch, der kein bisschen Reue zeigt. Warum tut sie das? Womöglich, weil sie froh ist, dass sie ihr Geld zurück hat. Und dann hat die Mutter noch einen religiösen Eifer. Wir lesen weiter. Und seine Mutter sprach, ich habe mit meiner Hand das Geld gänzlich dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein geschnitztes und gegossenes Bild machen soll. Darum gebe ich es dir wieder. Er aber gab es seiner Mutter zurück. Dann nahm seine Mutter 200 Silberlinge, also einen Teil davon, und gab sie dem Goldschmied. Der machte daraus ein geschnitztes und gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. Hallo? Zweites Buch Mose 20, 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern, bis in das 3. und 4. Lied derer, die mich hassen. Spielt keine Rolle. War ja noch gar nicht so lange her. Spielt trotzdem keine Rolle. Wir lesen weiter. So also hatte Michael ein Gotteshaus. So hat er es wohl genannt. Und er machte ein Ephod und ein Teraphim und füllte das dazu einem seiner Söhne die Hand, dass er Priester wurde, der Sohn. Nochmal, hallo? 2. Buch Mose 29, 9. Und beide, Aaron und seine Söhne, mit Gürteln gürten, sollst du sie, und ihnen die Kopfbünde aufbinden, dass ihnen das Priesteramt zur ewigen Ordnung werde. Auch sollst du Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Und niemandem sonst. Und da hat ein Ephraimiter gesagt, auch nein, mein Sohn kann auch Priester sein. Hauptsache heißt so, oder wie? Kurzer Einschub, Teraphim, das waren so Hausgötzen. Also die gab es in verschiedenen Formen, die tauchten auch schon öfter auf. Rahel zum Beispiel, das hatte sie ja auch von ihrem Vater gestohlen und dann verborgen auf der Flucht. Davids Frau Michal hatte einen Teraphim in ihrem Haus, erstaunlicherweise noch, und benutzte ihn als, sozusagen als Köder, damit David fliehen konnte. Ja, und eben jetzt, Michael hier zum Beispiel auch. Und Ephod war eben ein wichtiges Kleidungsstück des Priesters, das war ja vorgeschrieben, wie das gemacht werden muss, das war mit diesen Edelsteinen und so weiter. Und es sollte aus Gold und rotem Purpur sein, Karmesin und Byssus. Das hat mir mal eine Bibelstunde geklärt, wie das aussehen muss. Ja, Gideon hatte auch einen, aber der war aus Beutegut gefertigt und ganz Israel irrte ab. Ja, und Micha, der nicht mal Richter war, hatte eben auch einen. Er hatte ein Gotteshaus, der hatte einen Ephod und er weihte einen seinen Söhnen zum Priester, der wie sein Vater eben ein Ephraimiter war. Jeder tat, was ihm recht dünkte. Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm recht dünkte. Das ist Vers 6. Dann geht's weiter. Es war aber ein Jüngling in Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Judas, der war ein Levit und hielt sich da selbst auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Juda, um sich niederzulassen, wo er sich träfe, also wo es besser wäre für ihn. Ne? Und als er so seines Weges ging, kam er auf das Gebirge Ephraims zum Hause Michas. Und auch hier, hallo, 4. Buch Mose, Kapitel 35, gebietet den Kindern Israel, dass sie von ihren Erbgütern den Leviten Städte geben, wo sie wohnen mögen. Dazu sollt ihr den Leviten auch die Weideplätze und die Städte hergeben, damit sie in den Städten wohnen und in den Weideplätzen ihr Vieh, ihre Fahrhabe und allerlei Tiere haben können. Also eigentlich war für die Leviten gesorgt. Sie hatten ihren angewiesenen Platz überall in Israel verteilt, dort sollten sie leben. Und damit sollten sie auskommen. Dieser junge Mann ging auf Abenteuerreise. Da fragte ihn, Vers 9, Micha, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit von Bethlehem Juda und suche mich da aufzuhalten, wo ich kann. Da hatte Micha einen Geistesblitz. Micha sprach zu ihm, bleibe bei mir. Du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberlinge und einen Anzug und deinen Unterhalt geben. Und der Levit ging hinein. Kost und Logis frei, Kleidung und dazu noch Taschengeld. Richtig gut. Und der Levit willigte ein, bei dem Manne zu bleiben. Und dieser hielt den Jüngling wie einen seiner Söhne. Also nicht ganz so wie Vater und Priester, aber immerhin. Er gehörte mit zum Haushalt dazu. Und auch hier, wiederum 4. Buch Mose. Kapitel 3. Der Herr redete zu Mose und sprach, lass den Stamm der Leviten herzunahen und stelle ihn vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen seiner Hut wahren und der Hut der ganzen Gemeinde vor dem Zelt der Zusammenkunft, um den Dienst der Wohnung zu verrichten. Und sie sollen warten, alle Geräte des Zeltes der Zusammenkunft und der Hut der Kinder Israel, um den Dienst der Wohnung zu verrichten. Also sie waren Diener der Priester. Sie sollten nicht selbst Priester sein, sie hatten eine ihnen zugewiesene Aufgabe. Ein Erbe auch, wenn man so will, aber eine Aufgabe. In ihrem Leben war klar, was sie tun sollten. Stattdessen erleben wir eine Art Amtsanmaßung, denn er weist mich ja nicht zurecht und sagt, wo denkst du hin? Ich kann kein Priester sein, ich bin Levit. Stattdessen freut er sich über die Beförderung. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester ward und er blieb in Michas Haus. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Hier sehen wir die Sünde eines Einzelnen oder zwei Einzelner, die zum Volk Gottes gehören. Von außen, wenn da einer vorbeikäme, ein Philister oder was weiß ich, würde sagen, ja, Israeliten, Volk Gottes, alles klar. Beide haben entweder keine Ahnung oder sind gleichgültig gegenüber Gottes Wort, aber dafür haben sie jede Menge eigene Vorstellungen, was Heilsegen und Gott selbst angeht. Und so macht jeder, was er möchte, wie es gerade am besten passt. Aber es geht weiter. Wir kommen zum Kapitel 18. Und noch einmal, damit wir es nicht vergessen, zu jener Zeit war kein König in Israel. Und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, Denn bis dahin war ihm unter den Stämmen Israel kein Erbe zugefallen. Also erstmal, er suchte sich. Ne? Nicht, er flehte Gott an oder wartete, befragte einen Propheten oder irgendwas, sondern der Stamm machte sich auf den Weg. Wir wollen uns zunächst einmal ein bisschen mit dem Stamm Dan beschäftigen. Der Stammvater Israels, Jakob, oder dann später Israel, segnet ja seine Söhne oder prophezeit über sie im 1. Buch Mose, Kapitel 49, und eben auch über Dan. Und da sagt er, Dan wird sein Volk richten, was durchaus stimmt, da kamen nämlich auch Richter daraus hervor. Also Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, der das Ross in die Fersen beißt, dass der Reitler rücklings stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Also Herr, rette uns davor. Keine besonders schmeichelhafte Prophezeiung über diesen Stamm oder über diesen jungen Mann damals. Und wir lesen in Josua 19, dass der Stamm Dan sehr wohl ein Gebiet bekam. Das siebte Los fiel auf den Stamm der Kinder Dan nach ihren Geschlechtern. Ja, da wird ein Gebiet genau umrissen, so ein bisschen am Wasser, also am Meer und südlich von Ephraim. Und das wird eben genau bestimmt. Und wir lesen dann aber auch, dass das Gebiet noch von den Kindern Dan ausgedehnt wurde. Denn die Kinder Dan zogen hinauf und schritten wieder Leshem oder Lesem, je nachdem. Das ist die Stadt Lais, von der wir noch hören werden. Und eroberten und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und nahmen es ein. Das war ganz im Norden. Und nannten es dann nach ihres Vaters Namen. Und in Richter 1 lesen wir noch dazu. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan auf das Gebirge zurück, also das Gebiet, was ihnen zugewiesen war. Da wurden die Kinder auf das Gebirge zurückgedrängt, die Kinder Dan, und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Sie schafften es also nicht, das Gebiet, das ihnen zugewiesen war, zu erobern. Andere haben es geschafft. Wir können natürlich sagen, ja, vielleicht waren die anderen zu stark oder so, aber wir wissen ja, dass generell das Volk Israel nicht übermächtig war. Sie sind ja zu Fuß gegen eiserne Wagen angetreten und haben trotzdem gewonnen, weil der Herr mit ihnen war. Warum war der Herr hier nicht mit ihnen? Was ist geschehen? Sie haben es jedenfalls nicht geschafft. Und dann lesen wir weiter in unserem Kapitel. Und die Kinder Dan sandten von ihrem Geschlecht 5 streitbare Männer aus, ihre Gesamtheit von Zorea und Asteol, das Land zu erkunden und zu erforschen, also neuen Raum zu finden, wo man hin kann. Und sie sprachen, geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim in Michas Haus und blieben dort selbst über Nacht, waren dort also zu Gast. Und als sie nun da selbst bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Stimme des Jünglings, des Leviten, der klang anders als die anderen, hat einen anderen Dialekt, und gingen zu ihm hin und fragten, wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier und was hast du hier zu tun? Und der junge Mann berichtet, was ihm so widerfahren ist. Er sagt, was Micha ihm getan hat, dass er ihn angestellt hat als Priester. Und sie sagen dann, oh ja, super, ein Priester. Auch sie fragen nicht, naja, Priester und Levit, keine Ahnung. Aber sie fragen ihn, frage doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Und der Priester antwortete, zieht hin in Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass dieser sogenannte Priester wirklich Gott befragt hat. Wir haben nur die Aussage. Er hat ihnen im Grunde gesagt, was sie hören wollten. Da gingen die 5 Männer und kamen nach Lais, in diese besagte Stadt oder Leshem, und sie sahen, dass das Volk, das darin war, sicher wohnte, nach der Weise der Zidonier, ruhig und sicher. Und es war niemand im Lande, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Beute. Als nun jene wieder zu ihren Brüdern kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen, was bringt ihr für einen Bericht? Und da sagten sie, macht euch auf, lasst uns gegen sie zu Felde ziehen, denn wir haben das Land besehen und siehe, es ist sehr gut. Und wollt ihr untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, das Land einzunehmen. Wenn ihr hingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen und ein weites Land, denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf Erden gibt. Endlich satt essen. Ja, also auch da wieder, es wird behauptet, Gott hat euch in eure Hände gegeben. Ja, natürlich, wenn ich stärker bin und übermächtig bin, kann ich auch der Meinung sein, dass Gott mir das in die Hände gegeben hat. Und so sah man es wohl. Man war ja auch bestärkt durch den sogenannten Priester. Wir brachen sie also auf, 600 Mann, mit Waffen, zu Waffen gerüstet, und lagerten sich bei Kirjat Jairim in Juda. Und sie überschritten das Gebirge Ephraim und kamen zum Hause Michas. Da oben, da haben die fünf Männer, die das Haus schon kannten, sagten zu den anderen: Wisst ihr, dass in diesen Häusern ein Ephod und ein Teraphim sich befinden, auch ein geschnitztes und gegossenes Bild? Und nun überlegt, was ihr tun wollt. Und da haben sie überlegt: Ein bisschen geistige Unterstützung kann nicht schaden. Und sie kehrten da selbst ein und kamen in das Haus des Jünglings, des Leviten, und grüßten ihn. Aber die 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männer standen vor dem Tor. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist so eine Art, so eine vielleicht größere Farm, schon recht wohlhabend, und auf einmal tauchen 600 Leute mit Waffen auf. Wie ruhig ist man da? Vielleicht nicht ganz so ruhig. Und die fünf Männer gingen hinein und nahmen das geschnitzte Bild, also sie baten nicht darum, sie nahmen es, den Ephod, die Teraphim, das gegossene Bild, und währenddessen sprach der Priester mit den 600 Leuten. Und als er sah nun, dass das rausgenommen wurde, fragte: Was macht ihr da? Wie kommt ihr dazu? Wieso nehmt ihr aus dem Haus Gottes? Warum nehmt ihr die heiligen Dinge hinaus? Und sie sagen ganz höflich: Schweig, lege deine Hand auf deinen Mund und zieh mit uns, dass du uns Vater und Priester seist. Ja, so redet man mit dem Vater und Priester. Was ist besser für dich, Hauspriester eines einzelnen Mannes oder Priester eines Stammes und Geschlechts in Israel zu sein? Das sah dann schon anders aus. Da lesen wir: Da ward dem Priester wohl ums Herz. Und er nahm des Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild und trat unter das Volk. Es ging weiter bergauf mit ihm. Und sie wandten sich ab und zogen und schickten die Kinder und das Vieh und das kostbare Gerät vor sich her. Micha hat das natürlich irgendwann gemerkt und jagt ihn nach, überspringt jetzt ein paar Verse, und er holt sie irgendwann mit seinen Leuten ein. Und was macht ihr da? Warum? Was tut ihr da? Sie sagen: Was schreist du so? Was hast du eigentlich? Was willst du? Und sie sagen: jetzt wird er ehrlich. Ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, gestohlen. Ne? Jetzt ist es nicht mehr der Herr und ein Abbild des Herrn, jetzt sind es die Götter, die er gemacht hat. Das ist in seinem Herzen. Er will kontrollieren. Er will nicht einfach nur ein Sinnbild haben, sondern sie sollen ihm gehören. Und den Priester habt ihr genommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr noch zu mir sagen: Was hast du? Und die Kinder Dan sind auch voller Verständnis. Sie sagen: Belästige uns nicht weiter mit deinem Geschrei. Sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun, die dich samt deinem Hause beseitigen würden. Sei froh, dass du noch lebst, Micha. Übrigens ein Israelit wie sie auch. Also gingen die Kinder dann ihren Weg, und weil Michael sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich um und kehrte wieder zu seinem Haus zurück. So viel zu: Jetzt wird der Herr mir Gutes tun. Jene aber nahmen, was Michael gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen, überfielen Lais ein stilles und sorgloses Volk und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettete, denn sie lag fern von Zidon und sie hatten mit keinem Menschen Verkehr. Die Stadt lag nämlich im Tal von Red-Rechob. Nun gibt es Ausleger, die sagen: Ja, das war das Gericht Gottes über diese Stadt. Die hatten das verdient. Die waren Gottesanbeter. Sie waren offensichtlich auch Menschen, die sehr reich waren. Sie waren ja eine begehrte Beute. Es kann sein, wir wissen auch aus anderen Gelegenheiten, dass Gott wiederum gottlose Menschen gebraucht zum Gericht über andere Gottlose. Ich will das nicht abstreiten, aber von dem, wie wir es hier lesen, war das wohl eine gerechte Tat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, sie haben sie überfallen, außerhalb der zugewiesenen Grenzen Israels, müssen wir dazu sagen. Es war im Norden, dort, wo im Grunde die beschriebene Grenze schon endete. Dorthin dehnte der Stamm Dan sich aus. So, jene aber bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin, nannten sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Zuvor hieß die Stadt Lais. Und die Kinder Dan richteten für sich das geschnitzte Bild auf, das sie ja mitgebracht hatten aus dem Hause Michas. Und Jonathan, der Sohn Gershons, der Sohn Moses und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zur Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das geschnitzte Bild auf, welches Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Und ich finde es interessant. Also damit begann ein Götzenkult in Dan, der Bestand hatte über die Jahrhunderte hinweg, über die Königszeit hinweg. Und interessant ist es auch, dass ein Abkömmling Moses, der Enkel Moses, wie wir hier sehen, das mit begründet hat. Mose war eben nicht Aaron. Die Abkömmlinge Moses hatten kein Priestertum. Und wir sehen auch, dass das Heil, das Mose erfahren hat und die Gnade, die er erfahren hat, eben nicht vererbbar ist, genauso wenig wie Sünde vererbbar ist. Heil ist nicht vererbbar und Sünde auch nicht. Dann blieb über die gesamte Zeit ein wichtiges Zentrum des Götzendienstes in Israel. Ein Hochpunkt sehen wir noch viele Jahrhunderte später, nach Saul, nach David, nach Salomon, als nach der Teilung des Reiches im ersten Königebuch, Kapitel 12, da macht sich Jerobeam Gedanken, nachdem er das Nordreich ihm zugefallen ist, Rehabeam eben nur das Südreich, in Anführungszeichen, bekommen hat. Und da macht er sich Sorgen. Was ist mit Gott? Das Königreich wird nun wieder dem Hause David zufallen, denkt er. Denn wenn dieses Volk hinaufgehen soll, um im Hause des Herrn zu Jerusalem zu opfern, so wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn, zu Rehabeam, dem König von Juda, wenden. Und sie werden mich töten, um wieder Rehabeam, dem König von Juda, zu wenden. Darum hielt der König einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und er stellte das eine zu Bethel auf und tat das andere nach Dan. Das ist eben diese Stadt, von der wir gehört haben, die erobert, niedergebrannt und neu aufgebaut wurde. Hier sehen wir die Sünden eines ganzen Volkes. Zuerst weichen sie über die Grenzen des gelobten Landes hinweg. Dann setzen sie sich auf dem Boden der Nation fest und leben dort. Und zuletzt praktizieren sie ganz offen Götzendienst. In der Geschichte, die wir gerade gehört haben, Richter 17 bis 18, erhalten wir ein Bild vom religiösen Verfall des Volkes. In Richter 17 sehen wir, wie ein Mensch ein religiöses System zum Wohl seiner Familie einrichtet. Und während Richter 18 beschreibt, wie dieses System, eben das gleiche System, in einem ganzen Stamm eingeführt wird. Wir lesen das ohne Kommentar, ohne Strafe, ohne Missfallen Gottes. Wir sollen offenbar beurteilen, nach unserem geistigen Urteilsvermögen, wie das zu sehen ist. Wir finden vor, ein von Menschenhand geschaffener Gott, menschlich organisierter Gottesdienst, und ein von Menschen geschaffenes Priestertum. Jetzt kann man das lesen und den Kopf schütteln. Na, die verrückten Israeliten. Wie konnten sie nur? Gott hat sie errettet und groß gemacht und ihnen ein Erbteil gegeben und sie beschützt und ernährt, ihnen bei Krankheit und bei Krieg beigestanden. Und noch wichtiger, auch ihnen hat er Vergebung der Schuld gegeben. Also wie konnten sie nur? Wie ich eingangs erwähnte, ist die Schrift hier nicht nur Geschichtsschreibung, nicht nur als gut zu wissen, interessant, was früher war. Sie soll uns eben nicht nur zeigen, was war, sie soll uns auch zeigen, was sein kann und wer wir sein können. In Kapitel 17 erleben wir einen schon irgendwie gläubigen Mann, einen religiösen Mann, der sich der Gunst Gottes versichern will. Er fragt sich, wie. Wie kann ich machen, dass Gott mir gnädig ist und mir Wohlstand schenkt? Er hat auch ein bisschen Probleme mit deinem und meinem. Er achtet seine Mutter und ihr Eigentum nicht. Aber zusammen errichten sie eine neue Kirche. Und zwar nach den eigenen Maßstäben, so wie sie sich das vorstellen. So stelle ich mir Gott vor, so sieht er aus, so handelt er, so kann ich ihn mir gefügig machen. Und alles unter dem Anstrich der Frömmigkeit. Ja, wir haben ein Gotteshaus und wir dienen dem Herrn. Gibt es das auch heute? Ja, es gibt Menschen, die glauben, dass Jesus tatsächlich für alles gestorben ist, was sie bedrückt. Natürlich für die Sünde, die Krankheit, die fehlende Frau, der fehlende Mann, die frechen Kinder, der böse Chef, das mangelnde Geld, das abwesende Boot. Ich übertreibe natürlich. Jesus möchte, dass du vollständigen Sieg hast in deinem Leben. Gott schmunzelt ab und an über deine Sünde. Solche Dinge habe ich gehört, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe diese Aussagen persönlich in dieser oder ähnlichen Form von Christen gehört. Sie glauben das oder wollen das gerne glauben. Gott ist der große Wünscheonkel, dem man nun die richtige Richtung schubsen muss, durch das eigene Verhalten, damit man endlich bekommt, was man möchte. Ein paar fromme Einrichtungsgegenstände in der Wohnung, die richtigen Gebete zur richtigen Zeit, mal eine Spende, die Reise nach Israel, koscheres Essen kaufen, was weiß ich, sucht es euch aus. All diese frommen Rituale und Gegebenheiten, die man eben so haben kann, um seinen Glauben irgendwie zu manifestieren oder um Gott dazu zu bringen, dass er macht, was man möchte. Das ist ja nicht alles per se schlecht, das will ich auch gar nicht sagen. Ich sage nicht, dass man nach Israel fahren soll oder dass man spenden soll oder sonst wie was. Nein, aber wenn es darum geht, das persönliche Fortkommen zu fördern, damit Gott endlich macht, was ich will, damit er mich freundlich ansieht, dann habe ich doch ein sehr schwaches, zumindest ein sehr schwaches Gottesbild. Dann denke ich, dass ich Gott irgendwie manipulieren kann. Und nun will ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich denke, dass das immer, dass die Bosheit des Menschen immer die Wurzel ist. Jeder, sagen wir mal so schön, ist individuell. Ja, natürlich ist jeder individuell. Jeder erlebt andere Dinge. Jeder ist anders aufgewachsen. Wenn die Schrift sagt, Gott ist ein liebender Vater, beispielsweise, und ich hatte keinen Vater, oder ich hatte einen schwachen Vater, oder ich hatte einen gewalttätigen Vater, dann fällt es mir doch schwer, das anzunehmen. Gott ist wie ein Vater, na, ich bedanke mich. Und dann ist es an mir, bin ich bereit, mein Bild, was ein Vater sein soll, zu überdenken, zu verändern lassen? Oder beharre ich darauf und sage, nein, Gott ist kein Vater, Gott ist ein Kumpel. Ich verändere es einfach so ein bisschen für mich, ist es für mich leichter zu ertragen. Ich verstehe durchaus, wenn man Leid erfahren hat, dass man bestimmte Aussagen vielleicht zu hart findet. Dass man immer noch versucht, irgendwo da einen Ausweg zu finden, weil eben das Wort, dass ich, wenn ich es so annehme, wie es ist, meinen Erwartungshorizont nicht entspricht, beziehungsweise meinen Erfahrungen nicht entspricht. Und wenn ich da nicht bereit bin, meine Erfahrungen oder meine Erwartungen über Bord zu werfen, dann fange ich an, am Wort Gottes rumzudrehen. Und irgendwann noch an Gott rumzudrehen. Sagen, nein, Gott ist ja gar nicht so. Für Gott ist das schon okay, wenn wir was falsch machen. Er kennt uns ja, er hat uns ja so gemacht. Wir können ja gar nicht anders. Es liegt, manche dieser Fehlentwicklungen liegen begründet in dem, was wir erlebt haben. Wo wir verletzt wurden, wo wir unterdrückt wurden, wo wir verzweifelt waren. Aber es muss nicht so bleiben. Wir müssen nicht so bleiben. Wichtig ist, dass wir nicht glauben, dass wir uns einen Gott machen können. Kommen wir nun zu dem Leviten, der Priester sein wollte. Dieser junge Mann hatte ja schon eine besondere Berufung im Volke Israels und eine besondere Zugehörigkeit. Das gibt es heute nicht mehr ganz so, weil wir ja alle Priester und Leviten sozusagen sind in der Gemeinde. Aber er hatte eine ganz klare Berufung und auch ein kleines Erbe und eine klare Versorgung. Entweder hat er das rechtswidrig nicht bekommen, das gab es ja auch, das beklagt die Bibel ja durchaus auch, dass die Leviten ihre angestammten Sitze verlassen haben und angefangen haben, sich irgendwie zu verdingen, weil sie eben nicht ernährt wurden entgegen dem Worte Gottes. Oder es war ihm nicht gut genug oder er hatte Abenteuerlust oder er wollte sich schlicht und ergreifend nicht vorschreiben lassen, wie er leben soll. Das geistliche Amt nahm er hingegen gegen Entgelt und Versorgung wieder auf. Hätte er das auch ohne Nahrung und Obdach getan und ohne Handgeld? Ich meine nein, denn sein Verhalten zeigt uns deutlich, worum es ihm geht. Geld, Ansehen, ein eigenes Haus bauen, Bedeutung haben. Warum gehen junge oder ältere Männer und auch Frauen natürlich in den vollzeitlichen Dienst. Doch hoffentlich aus Gehorsam gegenüber Gott mit einer Berufung und dem Wunsch, Menschen zu Christus zu führen. Hoffentlich nicht wegen der Aussicht auf ein bequemes Leben irgendwo im Büro einer Großgemeinde als Regionalpastor oder Leiter irgendeines Dienstes dort. Die gute Bezahlung, das hohe Ansehen, zumindest in der Gemeinde, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dann auch noch für das Reich Gottes arbeiten. Versteht mich nicht falsch, auch hier nicht, ich habe nichts gegen den vollzeitlichen Dienst. Ich habe dann ein gewisses Problem damit, wenn das für jemanden die einzige Option zu sein mag, Gott zu dienen. So oder gar nicht. Wenn es dir vor allem auf die Stellung, das Geld ankommt, kann es auch schnell sein, dass du nur noch das bringst, was andere hören wollen, damit diese Stellung erhalten bleibt. Der Levit, der Priester sein wollte, warnt uns hier. Und wir können uns die Frage stellen, wie wirkt sich das eigentlich auf das Volk Gottes, auf den Stamm, auf die Gemeinde aus? Wer sind die Daniten dieser Zeit? Wir fassen noch einmal zusammen. Sie weichen gehen über die Grenzen des gelobten Landes hinweg. Sie setzen sich auf dem Boden der Nationen fest und betreiben Götzendienst. Natürlich, der Levit kam erst später dazu, sie kam schon vorher auf die Idee, dass sie auswandern wollen, aber das Bild passt eben nicht immer ganz. Es ist nicht eins zu eins übertragbar. Wie weicht eine Gemeinde aus den Grenzen des gelobten Landes? Grundsätzlich natürlich, wenn sie nicht schriftgemäß lebt. Perfektion werden wir nicht finden. Das ist klar. Aber es gibt durchaus ernsthaftes Bemühen oder es gibt Lauheit und noch was dazwischen. Die Gemeinde kann zum Beispiel ein Prinzip der Bibel aufgeben oder es aufweichen, um attraktiver zu werden. Nehmen wir zum Beispiel die Glaubenstaufe. Ach komm, wenn wir die Konfirmation oder Firmung anerkennen, stoßen wir nicht so viele Leute vor den Kopf, die von sich selbst sagen, ich bin doch getauft. Es wäre ja auch lieblos. Das passiert übrigens nicht in der ganzen Gemeinde gleichzeitig. Erst stehen so ein paar Michaels auf, die entsprechend eine andere Prägung haben und die verteidigen wollen. Aber das Problem ist, dass die Prägung dann irgendwann über der Schrift steht. Und dann kommen noch ein paar Priester dazu, die eigentlich Leviten sind und trotzdem leiten und sagen der Gemeinde, was sie hören will, und schon läuft das Ganze. Und wenn diese Hürde genommen ist, dann kann man sich auch auf dem Boden der Nationen festsetzen. Neue Leute kommen, die ihre Frömmigkeit bei uns leben können. Die Gemeinschaft ist so schön, aber sie sind eben nicht so radikal. Realistisch eben. Man muss vieles eben auch symbolisch sehen. Ist es wirklich wichtig, dass es wirklich ein Abraham gab? Kommt es nicht vielmehr auf die Idee dahinter an, auf das Konzept? Ich habe auch das schon gehört von Leuten, die sich Christen nennen. Diese neuen Leute bringen auch Geld mit und gute Beziehungen. Der Bürgermeister kommt zum Weihnachtsgottesdienst und hält ein Grußwort. Wow. Und dann kommt der Götzendienst. Geld, Ansehen, Macht, bei den Großen am Tisch sitzen, anerkannt sein, ein Werk gründen, ein Kindergarten, alles mit öffentlichem Geld gefördert, Teil des öffentlichen Lebens sein. Wir tun ja Gutes, aber wir wollen niemandem vor den Kopf stoßen, das ist nicht unser Dienst. Hauptsache, wir wachsen und fallen nicht auf. Das ist natürlich offensichtlich. Jeder würde jetzt sagen, nein, das ist nicht richtig. Es geht eben aber auch viel subtiler. Diese lauen Christen, nicht wahr? Wie können sie nur? Gott hat sie errettet, als Gemeinde zusammengestellt und bewahrt. Da schließt sich der Kreis. Schauen wir lieber auf uns und nicht auf den Nachbarn. Ich weiß, das geht schneller, aber es ist nicht unbedingt ergiebiger, wenn man es ehrlich macht. Vielleicht finden auch wir bei uns Anzeichen von dem Aufweichen der Grenzen des gelobten Landes und dem Festsetzen auf dem Boden der Nation und zuletzt nicht vielleicht auch Gottesdienst, Götzendienst in irgendeiner Form. Wir dürfen nicht betriebsblind werden, nicht starr in unseren Wegen. Kritik und Selbstkritik muss sein. Lieblosigkeit hingegen darf nicht sein. Nicht sein. Meckeranien und Tratschland sind außerhalb der Grenzen des gelobten Landes. Aber wir müssen immer wieder bereit sein, die Dinge, die wir tun, zu überprüfen. Und zwar in der Schrift. Unter anderem dafür gibt es Richter 17 und 18 und natürlich auch den Rest der Bibel. Wenn wir das nicht tun und nur das machen, was uns recht dünkt, weil wir ja so fest im Glauben sind und weil wir schon so viel erlebt haben und weil wir so eine Autorität haben oder was auch immer, dann gehen wir die ersten Schritte, die Micha gegangen ist, oder wir werden wieder Levit. Und am Ende ist es die Gemeinde, die wie der Stamm Dan agiert und sich nimmt, was er braucht. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht so sein. Wir müssen nicht so werden und wir müssen auch nicht so bleiben. Das heißt, selbst wenn wir an uns erkennen, dass wir bestimmte Wege gegangen sind, als Einzelne oder auch als Gemeinde, und Gott zeigt uns das, weil er uns korrigieren will mit seinem Wort, dann müssen wir diesen Weg nicht weitergehen. Dann dürfen wir umkehren. Wir müssen nicht ins Verderben laufen. Wenn uns unsere Sünden offenbar werden, unsere Abweichung, unsere Lauheit, das, was uns weiter trennt von Gott, dann müssen wir nicht daran festhalten. Gott schubst uns nicht weg, weil wir versagt haben, sondern er sagt, nein, kommt zu mir zurück. Auch wenn ihr schon fern seid, kommt zu mir zurück. Ich will euch eure Schuld vergeben, ich will euch korrigieren, ich will euch wieder neu ausrichten. Wir müssen nicht so bleiben. Gottes Gnade ist so wunderbar groß, heißt es in einem Kinderlied. Die meisten werden es kennen. So wunderbar groß, auch für dich und auch für mich. Wir prüfen uns nicht zur Verdammnis hin, sondern zur Hoffnung und zur Erlösung hin. Wie ich schon sagte, Gott will nicht, dass wir in unseren Irrtümern weiterlaufen. Es liegt nicht an ihm. Er lässt uns nicht da weiter irren, wenn wir da langsam wach werden. Stattdessen lädt er uns ein, umzukehren und unsere Herzen verändern zu lassen. Er liebt uns und will sich für uns, auch heute noch. Ich möchte diese Einladung annehmen, immer wieder. Du auch? Amen.